Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Juri Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit der Journalistin Katrin Karlweit. Sie ist Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung, sie ist zuständig für den Südosten der EU und zusätzlich Sonderkorrespondentin für Osteuropa. Und sie ist eine häufige und durchaus auch kritische Kommentatorin der österreichischen Innenpolitik, zuletzt auch im Rahmen des hinter uns liegenden Nationalratswahlkampfes. Und darüber, vor allem aber auch über die Gegenwart und die Zukunft nach dieser Wahl und vielen anderen Wahlen, die wir in diesem Jahr zu schlagen haben, wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, liebe Katrin, schön, dass du heute mein Gast bist.
Danke.
Ja, liebe Katrin, ich habe sehr lange überlegt, worüber wir im Detail sprechen wollen, weil du eine unglaublich breite Expertise und viele Jahre Erfahrung mitbringst. Du warst ja Korrespondentin in unterschiedlichen Ländern Europas und bist auch viel unterwegs. Du hast unter anderem aus dem Donbass berichtet, aus Irland und dem Vereinigten Königreich. Und du warst zuletzt beispielsweise auch in Moldau unterwegs, auch in anderen Grenzregionen zu Russland. Und du bist im Rahmen des Nationalratswahlkampfes in Österreich auch dort in viele Regionen und Gemeinden vorgedrungen. Und deshalb bin ich irgendwann einmal dann zum Schluss gekommen, warum sollte ich mich einschränken auf ein Thema oder eine Weltregion, wenn ich dir einfach die Frage allgemein stellen kann, nämlich, was passiert denn da gerade? Was passiert denn da gerade auf der Welt, in Europa, in Österreich? Viele Menschen, ich glaube nicht nur ich, haben den Eindruck, dass sich da gerade irgendetwas verschiebt, dass mitunter auch eine neue Zeitrechnung beginnt, eine neue Epoche. Und da hilft wahrscheinlich der verengte Blick nur auf Österreich gar nicht, um all das einordnen zu können. Wie ist dein Eindruck?
Dann fange ich mal genauso groß an, weil man tatsächlich die aktuelle Entwicklung nicht beobachten kann, indem man nur auf Österreich schaut oder nur auf Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus schaut. Das wird gerne gemacht. Es gibt einen Rechtsdruck in Europa und die AfD und die Identitären und Rassemblement National rücken zusammen. Und was bedeutet das? Man kommt aber mit diesen sozusagen spezial fokussierten Zugängen gar nicht weiter, weil ich glaube, es ist viel grundlegender, was gerade passiert, nämlich die regelbasierte Ordnung, in der wir groß geworden sind und in der auch internationale Politik ganz lange funktioniert hat, die ist gerade dabei zu kippen. Und das hat tatsächlich mit, also die Engländer würden das Wort Onslaught benutzen, ich weiß nicht mal wirklich eine gute Übersetzung dafür, also mit einem breiten Angriff einer ganzen Reihe von durchaus interessierten Staaten, interessierten Gesellschaften, Oligarchien zu tun, die zurzeit gerade aus Eigeninteresse versuchen, erstens Europa zu destabilisieren, und da gehört dann alles das wieder rein, was ich gerade besprochen habe, und gleichzeitig mit einer neuen, nicht regelbasierten, nicht am Völkerrecht entlang orientierten Weltordnung, der sogenannten neuen Weltordnung, ist ein großes Wort, ich fürchte, aber es stimmt, wir wissen nur noch nicht genau, wie sie aussieht, den alten Gegensatz von Ost und West zu spalten, weil stattdessen so eine Art Trias entsteht zwischen den Europäern, die sich immer noch versuchen, ganz verzweifelt an Menschenrechtskonventionen und an Völkerrecht und an internationale Organisationen zu orientieren, dann die Großmächte wie die USA, die selber in einem Verteilungs- und in einem Radikalisierungswettbewerb mit sich selber stehen, wo man noch gar nicht weiß, wo das endet. Und zum Dritten eben das, was früher wahrscheinlich die Achse des Bösen genannt worden wäre, was immer so etwas albern klang, aber die Tatsache, dass Russland in der Ukraine beispielsweise kämpft mit Hilfe von Iran, von Nordkorea, von China, von natürlich auch ökonomisch unterstützt von Indien, von Venezuela, also da gibt es ja die unterschiedlichsten sozusagen Verschränkungen, und die gehen weit über Waffenlieferungen hinaus, die gehen auch weit über wirtschaftliche Unterstützung hinaus. Das ist ein neues Denkmodell, wir gegen die, nur es sind andere wir und andere die.
Wo siehst du da nämlich konkret auch für das, was ja Europa als eine Form des progressiven oder liberalen Projektes vorangetrieben hat, ja, und was ja im Grunde jetzt von den Idealen, auf denen das basiert, in der Aufklärung verankert ist, ja, und auch ganz stark in diesem Fortschrittsglauben. Es wird immer alles besser und vor allem immer mehr Bevölkerungsgruppen bekommen auch immer mehr Rechte, werden anerkannt. Also diese ganzen Anerkennungskämpfe, die wir geführt haben in den letzten paar Jahrhunderten tatsächlich, da hat ja dieser lange Atem der Geschichte irgendwie immer aufwärts gezeigt. Das ist ein schlechtes Bild, aber du weißt, was ich meine. Also der Trend ging nach oben. Und auch dieser Fortschrittsglaube, der ist uns so peu à peu abhanden gekommen. Das kann man auch wahrscheinlich gut nachzeichnen. Da gab es einige krisenhafte Momente. Manche würden anfangen mit 9/11, war der erste krisenhafte Moment. Natürlich auch ganz stark etwas verändert im Bewusstsein des Westens. Was kann da passieren tatsächlich? Ja, wir sind angreifbar geworden auf dem eigenen Territorium. Und dann kann man es eigentlich vorzeichnen, natürlich Krieg im Irak, aber auch Finanzkrise 2008 und so weiter, dass dieser Fortschrittsglaube irgendwie uns abhanden gekommen ist. Und inwiefern hat das aus deiner Sicht Auswirkungen gehabt auf die Verortung des Westens, aber konkret auch die Verortung Europas in der Welt? Ja? Hat das auch bedeutet, würdest du sagen, dass man da gewissermaßen auch ein Selbstbewusstsein eingebüßt hat in irgendeiner Form und sich dadurch auch vorsichtiger bewegt, weil eben dieses Grundverständnis, wir treiben dieses progressive Projekt voran, das eigentlich zu bröckeln beginnt. Nicht nur bei jetzt den Rechtspopulisten, die, ich glaube, aus diesem bröckelnden Selbstbewusstsein auch Stimmen generieren und Wahlen gewinnen können, sondern insgesamt durch das ganze politische Spektrum.
Die Frage ist groß und ich würde sie trotzdem noch etwas größer machen, weil ich mit der Prämisse nicht ganz einverstanden bin. Also zum einen glaube ich, dass das, was du Fortschrittsglaube als Fortschrittsglaube bezeichnest oder sozusagen diese Begeisterung über die Aufklärung, die im Wesentlichen ja im sogenannten Westen stattgefunden hat, natürlich auch immer mit einer gewissen Hybris zusammengehangen. Also wir wissen, wie es geht und wir wissen sozusagen, was universale Rechte sind und wir setzen sie um und wir klären auf, wir sind auch natürlich deshalb berechtigt, Kolonialisten zu sein, weil wir das Gute nicht. So, also da muss man ganz vorsichtig sein, eine gewisse Fähigkeit zur Selbstkritik, was diesen Fortschrittsglauben und alles, was damit einhergeht, über 1000 Jahre sozusagen, was damit zusammenhängt, ist ja nicht schlecht. Und ich würde auch die historische Kette, die du jetzt mit 9/11 begonnen hast, tatsächlich noch mit einem früheren Punkt beginnen. Und zwar glaube ich, dass das, was da zu bröckeln begann, auch wenn das möglicherweise jetzt etwas nicht ganz reinpasst in diese Reihe, ist der Vietnamkrieg. Weil mit dem Vietnamkrieg haben die Amerikaner einen Krieg natürlich außerhalb ihres eigenen Territoriums verloren, den sie nach eigenem Verständnis hätten gewinnen müssen. Und zwar mit Methoden gekämpft wurde, die in vielem an das was heute passiert, also sozusagen dezentral und mit sehr großer Brutalität, sehr großer Unmenschlichkeit und auch wieder not rule based, nicht regelbasiert sozusagen so. Und von da an gab es natürlich auch einen unfassbaren kritischen Blick auch im globalen Süden auf die Amerikaner, während der Westen immer noch gerufen hat, danke, dass ihr uns vor Hitler gerettet habt und danke, dass ihr den Westen wirtschaftlich wieder aufgebaut habt und uns sozusagen Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität gebracht habt. So, das kippt alles und das kippt natürlich jetzt und das hat sozusagen 30 Jahre gedauert, bis das hier angekommen ist, während es im globalen Süden viel früher angekommen ist. Darauf will ich hinaus. Aber was das damit zu tun hat, wo wir heute stehen, ich glaube, dass das Problem ist, dass der Westen, wir benutzen es jetzt, obwohl wir haben alle kein besseres Wort, wobei wir das immer mit so leichten Bauchschmerzen tun, weil was ist der Westen, wie weit reicht der? Reicht er noch bis Serbien oder Ungarn oder doch durchaus bis nach Washington? Auf einer Grundlage beharrt, die er selber ja auch nicht wirklich hundertprozentig lebt, nämlich Minderheitenschutz, Menschenrechtsschutz. Also in dem Moment, in dem er Tusk sagt, er setzt jetzt mal das Asylrecht aus, weil er natürlich zu Recht, er fühlt sich bedroht, weil die Russen und die Weißrussen Flüchtlinge gezielt über die Grenze schicken, um damit Polen zu stabilisieren. Was soll er machen? So, aber an dem Punkt, oder wenn wir ertragen, dass jedes Jahr 3000 Menschen im Mittelmeer ertrinken, dann ist natürlich unsere eigene Hybris durchaus auch wieder sichtbar. So, und jetzt kommen die ich jetzt nicht weiterhin die Achse des Bösen nennen will, aber Staaten, Interessengemeinschaften, Pars pro toto, jetzt kommt Russland, das eben mit diesen Destabilisierungsaktionen durchaus ja massiv unterwegs ist, gleichzeitig auch was von Minderheitenschutz, von ethnischer, also Toleranz gegenüber Ethnien etc. nichts hält, was selber im eigenen Staat, im eigenen Imperium, das ist ja so begreift, Minderheiten drangsaliert und Menschenrechte komplett aushebelt. Und die das Gefühl, dass man damit irre viel erreichen kann und das Gefühl, dass man damit den Westen verunsichert und im Grunde unser Selbstverständnis und diesen Zukunftsglauben gleich mit aushebeln kann. Das wird hier immer größer, weil es so unfassbar verunsichert. Die dürfen das, die machen das, die haben keine Scham, die haben absolut keine Scham, wenn sie Kriegsgefangene erschießen, wenn sie Kinder entführen, wenn sie Zivilisten bombardieren, ja, wenn sie in fremde Kriege eingreifen, selber aber von Souveränität reden, da gibt es keine Scham. Das ist ein großes und wirklich aggressives Projekt. Und dann klammert man sich an Menschenrechten fest und denkt, wird das reichen?
Und ich glaube, es geht sogar noch einen Schritt weiter, weil, also du hast jetzt viele Beispiele gerade aus dieser ganzen Migrationsthematik gebracht. Einerseits der aktuelle Vorschlag des polnischen Premierministers Donald Tusk, der ja eigentlich nicht dafür bekannt ist, dass er im Bausch und Bogen jetzt Grund- und Freiheitsrechte untergraben möchte. Aber auch der sagt, das Asylrecht in der jetzigen Form, das macht uns unsicherer, weil wir haben da eine Art des hybriden Angriffs, so nennt er das, seitens Russlands und Belarus, die uns die Migranten an die Grenze schicken, und die Asylanträge wollen wir nicht nehmen. Und auf der anderen Seite natürlich das große ungelöste Thema dieser sogenannten Politik des Sterbenlassens, die vielen tausende Tote im Mittelmeer, entlang der Balkanroute etc., wo ja eigentlich genau die Tatsache, dass Europa oder der Westen, ich mag den Begriff auch nicht, weil er ein bisschen so semantisch auch entleert ist, aber das sozusagen, was wir der westlichen Welt klassischerweise zuordnen wollen würden, natürlich sagt, wir versuchen uns auf diese rule-based order, die regelbasierte Ordnung, zu berufen. Menschenrechte sind integraler Bestandteil unseres Wertefundaments. Wir haben eine Scham, die, wie du sagst, die anderen nicht haben, aber genau das wird uns auch als Scheinheiligkeit ausgelegt. Und das ist ja auch ein großer Narrativ, den wir nicht zuletzt bei Wladimir Putin sehen, der ja sagt, ja gut, die Europäer, schaut hin, wie weit die kommen mit ihren Menschenrechten. Das ist ja alles im Grunde nur Fake. Und ich stelle die Probe aufs Exempel an, ich schicke denen ein paar Migranten an die Grenze und dann werde jetzt hier schon schauen, was
genau
passiert.
Und was ganz wichtig ist, um das noch hinterher anzufügen, diese Schamlosigkeit, die er ja zunehmend auch mit einer Offensivität des schaut mal her, ich kann das, weil ich es will, und ich will es, weil ich es kann, und ich tue es, weil mich niemand daran hindern kann, verbindet, hat natürlich einen verführerischen Beiklang. Also wenn ich jetzt Herr Kickl bin, ja, oder Herr Orban, und dann sitze ich da und denke mir, entweder muss ich jetzt diese Migranten in meinem Land haben, was aber meinem nationalistischen Selbstwertgefühl nicht entspricht, oder ich kann es wie der Putin machen, der einfach sagt, ne, interessiert mich nicht, raus. Wobei die Migranten jetzt nicht mal das beste Beispiel sind, aber bei Putin ist es tatsächlich ja so, dass alles, was mit demokratischen Fundamenten, auf die wir so viel Wert legen, zu tun hat, die Abstimmung von Interessen, Konsenssuche, die freie Rede, das freie Wort etc., Meinungsfreiheit, Medienfreiheit. Wenn das alles abgeschafft ist, ja, dann muss ich mich auch nicht mehr darum kümmern, was richtig und falsch ist. Dann kann ich nur noch das tun, was ich finde, was richtig ist. Und das ist eine Verführung zur Großmannssucht und zur Überwältigung, die populärer wird.
Ja, ich fühle mich so an das erinnert, was vor einigen Wochen im Rahmen eines Vortrags in Wien Ivan Krastev gesagt hat, nämlich sehr ähnlich das, was du jetzt ausführst, nämlich dass es bei dem aktuell in ganz Europa eigentlich zu verzeichneten Wählerzustrom, ich muss es gendern mittlerweile, WählerInnenzustrom, weil ja auch zunehmend auch Frauen mittlerweile rechtspopulistische Parteien wählen, dass dahinter ja weniger steht, dass diese Wähler wirklich davon überzeugt wären, dass beispielsweise eine Scheinlösung wie Festung Österreich wirklich alle Themen, die sie da derzeit haben, in ihrem Alltag plötzlich in Luft auflösen würde. Ich glaube, das glauben ja nicht einmal die, die es plakatieren, und auch die meisten WählerInnen nicht. Aber was dahinter steht, ist genau diese Haltung. Ich finde, Donald Trump verkörpert die Haltung sehr gut. Ich mache es, weil ich es kann. Kickl hat das auch sehr deutlich im Wahlkampf gesagt. Er hat gesagt, ja, Sie können da jetzt schon irgendwie auf Menschenrechte, Asylrecht und so weiter verweisen. Ich werde Ihnen zeigen, dass ich es genauso machen kann wie Viktor Orban und einfach keinen Asylantrag mehr annehme. Ist mir egal, was das Völkerrecht sagt. Und ich glaube, das hat etwas unglaublich Verführerisches, was gar nicht jetzt auf der Ebene konkreter politischer Maßnahmen zu verordnen ist, sondern diese Haltung, das kennen wir natürlich, die ganzen Strongmen and Women, aber auch dieses so ein bisschen, da ist endlich jemand, der diese absolute Schamlosigkeit für mich und für meine Leute einzusetzen weiß.
Ja, und dann muss man natürlich hinten dran fügen, es ist ja auch schwierig zu verstehen, wie eine auf einer permanenten Konsenssuche und Verhandlungen aufbauenden demokratischen Ordnung, die ja auch in der EU vorherrscht oder gelebt und geübt wird, natürlich diese Migrationsfrage nicht wirklich zu einer Lösung geführt wird. Das heißt, wir reden seit Jahren darüber, es passiert nicht wirklich viel, dann reden wir über Abschiebung, über den Stopp illegaler Migration. Wir wissen aber, dass selbst die Lager in Albanien oder der Deal mit der Türkei oder der Deal mit dem inzwischen sehr autokratisch geführten Tunesien erstens nicht okay ist, weil wir mit Autokraten dealen, zweitens nicht wirklich zu einer Lösung führt und drittens natürlich, sobald ich kann abschieben, so viel ich will oder abschieben wollen, solange ich auf der anderen Seite keinen Counterpart habe, der mit mir auf Augenhöhe agiert, komme ich da nicht weiter. Das heißt, dann bin ich jetzt eine Wählerin aus St. Pölten, Niederösterreich, ja, der von Herrn Landbauer erzählt wird, wie schick das ist mit der Festung Österreich. Und dann sehe ich, die in Brüssel reden jetzt schon seit fünf Jahren darüber und dann sagt Orban, nö. So, wen finde ich interessanter? Den, der sagt, ihr könnt mich mal auf gut Deutsch? Oder die seit fünf Jahren handeln und keine wirkliche Lösung herbringen? Dass Demokratie Arbeit ist, wissen wir alle, das ist eine Binse. Dass Orban mit seiner Politik insgesamt nicht gut fährt, ist auch eine Binse. Wenn er im Einflussbereich Putins wäre, würde es ihm auch ziemlich schlecht ergehen. Aber den Beweis musste er bisher nicht antreten.
Das stimmt. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Glaubwürdigkeit Europas auf zwei Ebenen leidet, nach außen hin, das hast du auch schon ausgeführt. Da geht es ja, wenn wir jetzt konkret aufs Thema Migration blicken, glaube ich schon auch ganz stark darum, und das wird ja von Ländern im sogenannten globalen Süden, wieder so ein schwieriger Sammelbegriff, auch so wahrgenommen, naja, die unliebsamen Probleme, vulgo die Flüchtlinge, will man sich halt für viel europäisches Steuergeld vom Leib halten und die bringen wir in fast einer neokolonialen Herangehensweise irgendwo in irgendeinem afrikanischen Land unter, weil dort wird das schon irgendwie passen, ne? Also so ein bisschen die anderen führen wir auch zu den anderen zurück, ist, glaube ich, auch etwas, was ganz stark die Glaubwürdigkeit Europas als eine Hüterin, die sie ja mal war oder vorgegeben hat zu sein, der Menschenrechte unterminieren kann, ja, und sich auch erpressbar macht.
Schwarze zu Schwarzen, da gehören sie hin. Mhm.
Ja. Ja, es ist leider wirklich so, ja. Und das andere ist aber schon noch, also natürlich Gaza, Israel, glaube ich, spielt auch massiv hinein in diese Erosion der Glaubwürdigkeit des Westens und konkret Europas, ja. Komplette Handlungsunfähigkeit, was auch nicht nur damit zu tun hat, dass man teilweise wegsieht oder nicht hinsieht, sondern auch, dass es ja innerhalb der EU-27 unglaublich divergierende Positionen gibt, wie man mit dieser Situation umzugehen hat. Das natürlich, jetzt natürlich aber aus der historischen Verantwortung heraus, geboren, die deutschsprachigen Länder sich irgendwie anders positionieren als beispielsweise Spanien oder Portugal, macht es jetzt in der Praxis aber nicht einfacher. Und nach innen hin ist, glaube ich, schon noch, und da hast du absolut recht, ich würde ja nicht sagen, dass die Europäische Union daran krankt, dass man nicht viele verschiedene Lösungsansätze versucht hat, auf dem Papier zu entwerfen oder dass es an Regeln und Gesetzen im Bereich Migration und Asyl fehlt, überhaupt nicht. Was wir haben, ist ein komplettes Umsetzungsdefizit, weil viele dieser Regeln gar nicht mehr zur Anwendung kommen. Und vor allem, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt schon einen 5-Punkte-Plan, 10-Punkte-Plan, 20-Punkte-Plan der Kommission gehört haben oder noch ein Paket und noch ein Paket und nichts davon in der Wahrnehmung der europäischen Bevölkerung verfängt irgendwie oder hat einen Effekt entfaltet.
Lustigerweise, weil du vorhin Ivan Krastev erwähnt hast, ich bin auch ein Fan von ihm, ich war auch unlängst bei einem Vortrag von ihm, ich glaube, einem anderen.
Wir waren nicht der gleiche.
Nein, genau. Und da ging es noch um eine andere interessante Frage. Ich würde das Thema nämlich gerne noch mal ein bisschen erweitern, weil die Migrationsfrage ist ja auch letztlich sozusagen nur ein Hut, den man sich aufsetzt in dieser ganzen Debatte. Der ersetzt ja viele andere Debatten, die nicht geführt werden. Unter anderem die Sozialstaatsdebatte. Warum? Jetzt will ich jetzt mal nur zum Beispiel Österreich gehen. Ich meine das aber grenzübergreifend, weil das überall wahr ist. Warum hat die SPÖ hier in Österreich nicht wirklich reüssiert? Weil sie im Grunde als Bewahrerin eines Sozialstaates gilt, von dem wir alle wissen, dass er so nicht mehr bewahrt werden kann. Die SPÖ sagt jetzt, wir müssen tax the rich, wir müssen die Reichen besteuern, weil es gibt keine Verfügungsmasse mehr. Und Krastev sagte neulich, das fand ich interessant als Gedanken natürlich, die Traditionsparteien sind in diesem Land und in allen europäischen Ländern groß geworden, weil es eine Verteilung, eine Verfügungsmasse, eine Verteilungsmasse gab, die durch die Klimakatastrophe, durch die Endlichkeit von Ressourcen etc. bedroht ist, natürlich auch durch globale Wirtschaftsprobleme etc. bedroht ist, so. Und jetzt können wir aber nicht jedes Mal bei jeder Wahl wieder oder jedes Jahr wieder sagen, okay, wir erhöhen die Renten, wir erhöhen die Arbeitslöhne, wir arbeiten weniger für und so weiter und so fort. So, das heißt, die Leute wissen, das mit den Migranten ist das eine, die nehmen mir den Job weg, haha, tun sie nicht, aber das ist sozusagen die Erzählung von einem Kuchen, der ohnehin immer kleiner wird. Und die Sozialdemokratie oder die Linke kann nicht mehr behaupten, wir können was dazu tun. Und das den Oberen was wegnehmen, das ist etwas, was in den letzten 20, 30 Jahren, oder müsste man wirklich mal drüber nachdenken, ich bin keine Expertin dafür, unfassbar unpopulär geworden ist. Ob das mit dem Zerfall der Sowjetunion und dem Zerbrechen linker Ideologien zu tun hat, weiß ich nicht. Also auch natürlich mit der Desavouierung des sozialistischen Traums oder so. Oder ob es einfach auch eine Gewöhnung an diese Schere reich und arm geht, ob auch das teilweise ein bisschen ein Framing ist, was ja wahnsinnig gut funktioniert, wenn die Unternehmer oder der Industriellen Verband immer sagt, wenn ihr uns Geld wegnimmt oder unseren Unternehmern Geld wegnimmt oder den Reichen Geld wegnimmt, dann wird nicht mehr so viel investiert. Es ist ja auch Angstmache dabei. Das heißt also, Umverteilung wird als nicht realistisch angesehen, aber es bleibt ansonsten nichts mehr zu verteilen. Und dann, wem wende ich mich zu? Dann wende ich mich denen zu, die sagen, ich schenke euch zwar nicht mehr Geld für weniger Arbeitszeit, aber nationale Größe. Ein freies Land, freier Bürger, in dem aber nur noch wir frei sind und der Rest kann gehen. Also das Gefühl, dass alle genug haben, das ist in den letzten Jahrzehnten ja massiv geschwunden. Und das ist eine traurigerweise fast logische Konsequenz. Mhm.
Und ich finde auch spannend, dass wir ja wenn ich wieder bei den populistischen Diskursen bin und bei den rechtspopulistischen Parteien, da haben wir ja schon einen Aspekt, der, glaube ich, auch wahlentscheidend war und der schon sehr relevant ist, sowohl bei einer FPÖ, AfD, Marine Le Pen und so weiter, aber auch bei Trump, würde ich meinen, dass es ja schon ein Treten nach oben gibt im Sinne von die Eliten. Das ist jetzt aber nicht im Sinne von Verteilungskampf und die nehmen uns alles weg und so
ja,
weiter.
Das ist eine nicht ganz, die Reichen.
Exakt.
Das
ja,
ist die politische
ganz
Elite.
Genau. Da geht es um eine ganz andere Form von Kapital, im Bourdieuschen Begriff würde man sagen. Ja. Da geht es jetzt um soziales Kapital, ja, und anderes.
Ja. Um Macht, um Unterdrückung,
ganz
um Selbstbedienung, um Korruption, ja.
Das kann man auch gut mit Verschwörungstheorien verbinden, weil wie ist denn dann diese globale Elite, die ist mitunter eine jüdische Elite etc. etc. Das sind wir bei ganz alten und höchst problematischen, unter anderem antisemitischen Diskursen. Aber das ist eine Art Ersatz geworden, glaube ich, für das, was du sagst, nämlich eigentlich müsste man auf die zunehmend ungleiche Vermögensverteilung hinsehen, die ja aber auch wieder, also das ist das eine Eliten-Bashing, wenn ich es jetzt ein bisschen plakativ sagen darf, ist zu einer Art rhetorischen Schablone geworden, wo es aber nicht mehr um konkrete Handlungsansätze geht, wie man zum Beispiel zu einem faireren Besteuerungssystem kommen könnte. Und das andere ist aber auch, dass dadurch natürlich genau diese Solidarität, die ich in den, ich sage es jetzt sehr schablonenhaft, unteren Klassen bräuchte, ja, und die wären dann sowohl einheimische als auch migrantische Bevölkerung, die muss ich ja auch zu verhindern suchen, indem ich immer kleinteiliger nach kleinteiligeren Gruppen und Identitäten agiere und eigentlich den Wettbewerb und Kampf zwischen den unter Anführungszeichen migrantischen Bevölkerungsgruppen und den einheimischen Förderern, also sozusagen, dass hier eigentlich der Wettbewerb stattfindet, aber dadurch eine allumfassende Solidarität, die man auch braucht, um dieses breite Fundament aufzubauen, zunehmend verhindert wird.
Also nicht nur das, sondern ich habe gerade das neue Buch von Anne Applebaum gelesen, für das sie jetzt wieder große Preise bekommt, Autocracies Inc., in dem sie im Grunde beschreibt, wie Autokratien dieser Welt, was ich vorhin sagte, als Netzwerken und sich mit Propaganda und Support, natürlich auch wirtschaftlichem Support, gegenseitig stützen und an der Macht halten. Und natürlich ist eines der wesentlichen Momente, und da sind wir dann wieder beim Reichtum, nur um eine Kurve sozusagen rum, ist Kleptokratie. Das ist die oligarchische Kleptokratie, mit der man sich innerhalb eines Systems gegenseitig sozusagen Geld zuschiebt. Aber nicht nur das. Wir haben diese Kleptokratien in ganz vielen osteuropäischen Staaten. Die russischen Oligarchen sind sozusagen eine Metapher für viele, die gibt's überall. So, und jetzt haben wir aber eine westliche Finanzelite, Achtung, damit meine ich jetzt nicht den Bundeskanzler oder Andy Babler oder so, sondern eine westliche Elite, die sitzt in Londongrad, wie es immer so schön heißt, und in Berlin und in Zürich. Und natürlich stützen die dieses System, weil sie davon profitieren. Das heißt, ich kämpfe, wenn ich jetzt auf nationaler Ebene kämpfen will oder vielleicht sogar noch auf europäischer Ebene kämpfen will, gegen einen Gegner, der unfassbar unsichtbar ist, und von dem ich immer nicht weiß, ich als Nicht-Ökonomin, der auch unfassbar beängstigend ist. Und wo kriege ich die Ressourcen her, die ich brauche, wenn ich sage es mal ganz pathetisch, die Welt retten will, wenn die Ressourcen auf Palästen in der Krim sitzen?
Und es gibt ja so ein bisschen dieses geflügelte Wort, gerade bei jenen, die sich ehrenamtlich zivilgesellschaftlich engagieren, also mit Blick auf Welt retten, dass man sagt, man kann nicht die Welt ehrenamtlich retten, wenn sie andere hauptamtlich zerstören. Ja, und dahinter steht natürlich noch einmal diese ganz krasse Kapital- und natürlich auch Einkommensunverteilung, Ungleichheit, die wir haben. Und das ist, glaube ich, ein Kernpunkt, der aber zunehmend, und das war ja auch spannend, weil du jetzt auch die Frage gestellt hast, woran krankt eigentlich die österreichische, aber auch die europäische Sozialdemokratie, das eigentlich als ein Thema gar nicht mehr vorkommt im Wahlkampf und wenn, dann sehr verkürzt geführt wird, beziehungsweise sehr rasch der Konsens war, egal welche Form der Koalitionsregierung es geben wird in Österreich, wir werden ein Sparpaket brauchen und wir thematisieren eigentlich nicht die Einbindung nationaler Themen in dieses größere geopolitische Gesamte, beziehungsweise auch die Frage, was dann das auch für die Vermögensungleichheit national und europäisch bedeutet. Das war ein Thema, das aus meiner Sicht gar nicht oder sehr wenig.
Überhaupt nicht. Und ich meine, dann kommt es natürlich noch als hübsches Aperçu dazu, dass wie groß das Budgetloch in Österreich ist, das Herr Brunner und die ÖVP hinterlassen haben, natürlich erst nach der Wahl bekannt wurde. Und die nächste Regierung, in der dann möglicherweise die SPÖ und die Neos sitzen, genau dieses Sparpaket jetzt umsetzen müssen und dann wieder die Bösen sind. Also das hat natürlich eine gewisse Logik, aber das macht die Sachen nicht leichter.
Jetzt sind wir schon bei den Tiefen, möchte ich sagen, der österreichischen Innenpolitik angekommen. Und ich muss dich jetzt natürlich, weil ich deinen Blick, du hast ja, finde ich, den Blick sowohl von außen als Korrespondentin hier, aber auch zunehmend den Innenblick, würde ich sagen, weil du schon sehr lange aus Wien berichtest und auch gut vertraut bist mit dieser, oft sagt man, Wiener Innenpolitik-Blase oder auch mit insgesamt so ein bisschen diesen unterschiedlichen Themen und Narrativen, die da aufkommen. Und was mich immer sehr interessiert, und das ist jetzt zunehmend auch deshalb, weil wir ja in eine Art Höchstgeschwindigkeit in Deutschland jene Entwicklung mit Blick auf Migration und Asyl gesehen haben, die Österreich im Grunde seit den 1990er Jahren durchgemacht hat. Also im negativen Sinne haben wir hier in Österreich einen gewissen Vorsprung, was einerseits Rechtspopulismus betrifft, aber was auch eine zunehmend toxisch und verknappt und verkürzt geführte Migrationsdebatte betrifft. Was ist denn oder warum ist denn aus deiner Sicht diese Migrationsdebatte, Migrationsfrage in Österreich so eigen und warum ist der österreichische Zugang dazu so eigen? Vor allem dann, wenn wir uns die Realität von Migration in Österreich ansehen, wo mehr als ein Viertel der Wohnbevölkerung mittlerweile diesen sogenannten Migrationshintergrund hat, im Grunde der ganze Arbeitsmarkt zusammenbrechen würde, wenn man von heute auf morgen diese unsäglichen und Anführungszeichen Remigrationspläne umsetzen würde. Und es zu einem großen Teil ja so ist, dass viele Menschen, die über die letzten Jahrzehnte, ob als Geflüchtete oder als Arbeitsmigranten nach Österreich gekommen sind, hier gut integriert sind, einen Beitrag leisten und auch tatsächlich zunehmend so wahrgenommen werden, dass sie produktive Mitglieder der Gesellschaft sind. Und dennoch haben wir auf der anderen Seite eine absolute Skandalisierung dieses Themas. Und das war schon etwas aus meiner Sicht, was Österreich lange Zeit im negativen Sinne auch ausgezeichnet hat in diesem mittel- und westeuropäischen Umfeld. Hast du dafür eine, also vielleicht mal zuerst, teilst du diese Wahrnehmung, dass das schon etwas Eigenes war und warum?
Ich höre dir die ganze Zeit zu und überlege, ob ich überhaupt deiner Meinung bin. Deshalb gucke ich auch so skeptisch und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss zwei, drei Sachen ansprechen, sozusagen als Verfertigung der Gedanken beim Reden, Entschuldigung, wo ich skeptisch bin. Einerseits weiß ich nicht, ob dieser Zugang so eigen ist, weil wir wollen keine Ausländer, die uns den Hals aufschlitzen, ist sozusagen ein Narrativ, das gibt's, das produziert Herr Trump und das produziert Frau Weidel und das produziert Herr Kickel und das haben alle immer getan. Und Herr Haider hat es vielleicht noch so ein bisschen charmanter verpackt, manchmal, weil er überhaupt charmanter war als Herr Kickel. Aber die Erzählungen sind ja nicht sehr unterschiedlich. Was möglicherweise unterschiedlich ist, und jetzt wirst du mir gleich sagen, ob ich recht habe, weil du dich da besser auskennst, ist die Frage, unsere Migranten, ja? Also sind unsere Migranten in Frankreich andere Migranten als in Österreich oder in Deutschland beispielsweise? Und da, glaube ich, ist möglicherweise ein Ansatzpunkt, weil unsere Migranten in Österreich, die, von denen wir wissen, dass sie dazugehören, sozusagen aus dem KUK-Reich dazukamen. Ja, wir haben die ganzen böhmischen und mährischen Migranten gehabt. Wir haben Ungarn, was ja auch KUK war. Das wurde ja alles integriert, völlig ohne Probleme. Selbst der Balkan, von dem es ja immer heißt, er sei eigentlich der österreichische Vorhof, wurde noch integriert. Bei den Tschetschenen wurde es schon schwieriger, aber unsere Migranten sind die zu unserem Imperium, dem zerbrochenen, mittlerweile etwas kleiner gewonnen gehörten. Das ist auch ein kolonialistischer Blick. Und jetzt kommen aber die dazu, die diesen kolonialistischen Blick auf unsere Migranten nicht mehr entsprechen. Jetzt kommt jemand aus Ghana oder es kommt jemand aus, keine Ahnung, Bangladesch, der auch hier leben will oder aus Syrien oder aus Afghanistan. Und das ist sozusagen wie ein aggressiver Akt, die wollen hier auch rein, aber die zerstören diese nicht ethnisch reine, aber zumindest sozusagen emotionales Gemeinschaftsgefühl. Und dagegen wird gekämpft. Und ich glaube, dass das lange schon schwelt, dieses Gefühl. Wir wollen uns unsere schöne, heile Welt, in der Touristen, wenn sie aus Israel oder aus China kommen, das dürfen sie gerne tun, aber die sollen auch wieder fahren, weil unsere dürfen bleiben. Und das ist in Deutschland anders. Ich habe mal irgendwann gelesen, weiß gar nicht, das stimmt, in Deutschland, in München hat die höchste Migrantenquote anteilig an der Bevölkerung. Da ist es aber nie ein Thema, weil das sind Amerikaner, Briten, EU-Bürger, die da in irgendwelchen, so. Der Rest sind aber Türken und mittlerweile eben auch Syrer und so weiter. Und da gibt es diese Debatte, wollen wir die einerseits anders, weil es eben diesen kolonialistischen Blick nicht gibt zum einen und zum anderen, hat es, glaube ich, auch in den letzten Jahren ein bisschen mit Merkels wir schaffen das zu tun gehabt. Es gab, das ist jetzt ein anderer Gedanke, aber ich führe den noch mit ein, es gab lange dieses Gefühl, wir müssen dankbar sein für die Rettung unserer Demokratie. Wir haben den Zweiten Weltkrieg vom Zaum gebrochen. Sind schuld, also die Deutschen haben mit Hitler und der Zerstörung der Welt, wie sie war, und Millionen Toten auch eine Schuld und eine Verantwortung. Wir sind nett, wir können das, wir nehmen Leute auf. Und die gekommen sind, die Türken oder sonst wie, die sollten auch wieder gehen. Das war die Verabredung. Jetzt sind sie geblieben und wir haben das Gefühl, wir schaffen es nicht. Das heißt also, ich habe eine doppelte Abwehrhaltung, deshalb geht es so schnell, glaube ich, zurzeit. Sozusagen, da kippt die Illusion. Und in Österreich ist eine andere Illusion gekippt, nämlich, dass wir die integrieren sollen oder wollen, die nicht zu unserem KUK-Rest gehören. Und die wollen wir nicht. Und das sind zwei verschiedene Debatten, aber letztlich die gleiche Aversion.
Ich würde teilweise zustimmen, teilweise widersprechen. Also ich kann dem viel abgewinnen und ich glaube tatsächlich, dass in dem, was du jetzt am Ende gesagt hast, nämlich schon eine teils andere Form der Aufarbeitung der eigenen NS-Vergangenheit, die in Österreich ja viel später eingesetzt hat, im Grunde erst mit einem Bundeskanzler Franz Vronitzky, der ganz offen als erster adressiert hat, dass Österreich Täter war und nicht Opfer und dass es hier auch eine wichtige Schuldfrage gibt und eine Tätergeneration, die auch weitergegeben wird in die Nachfolgenden, ne? Dass das schon auch, glaube ich, ein bisschen reinspielt. Ich möchte insofern so ein bisschen als Widerspruch vielleicht oder nur, ich bin mir auch nicht sicher, ja, weil ich glaube, tatsächlich hat sich was verschoben mit der Tatsache, dass Migrationsbewegungen im Zeitalter der Globalisierung von immer weiter herkommen und dass man dadurch auch viel leichter diese Frage der kulturellen Nähe oder umgekehrt kulturellen Distanz reinbringen kann, ganz stark auch eine Form der Religionisierung, der Islam als die Bedrohung schlechthin. Das war davor in der Form nicht möglich. Aber gleichzeitig haben wir in Österreich schon 1992, was finde ich jetzt mit Blick auf die gesamte europäische Entwicklung sehr früh ist, ein Österreich zuerst Volksbegehren gehabt unter einem Jörg Haider, wo man sagen kann, erst jetzt hat dann Donald Trump erkannt, dass er mit America First auch gut fahren kann. Also diese Pionierrolle im negativen Sinne Österreichs war gegeben und damals gab es kaum einen syrischen oder afghanischen Flüchtling im Land, sondern das richtete sich eigentlich gegen genau die Gruppen, wo man sagen könnte, aus dem ehemaligen Reich und vielleicht ein bisschen drüber hinaus. Aber im Grunde waren das Menschen, die man als weiß bezeichnet, jetzt nicht viel anders aussehen, die zum Beispiel griechisch-orthodox, aber doch christlich waren, aber dennoch waren sie okay. Die Ausländer. Ja. Und da glaube ich, und ich würde das auch so sehen, weil da haben sich auch viele Kollegen aus der Politikwissenschaft und so damit beschäftigt, dass im Grunde so ein schwelendes, gar nicht möchte ich sagen Ausländerressentiment in der österreichischen Bevölkerung da war, aber ganz stark dieser Gedanke, man könnte sagen, eine Art Nullsummendenken, ja, wir gegen die anderen und wir sind nur dann stark und können gewinnen, wenn die anderen verlieren und außen vor gehalten werden, ja. Gleichzeitig verbunden mit etwas, was ein Jörg Haider ja auch sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Man war sich die ersten Nachkriegsjahre, Nachkriegsjahrzehnte sehr unsicher, ob das da gut geht mit dieser Zweiten Republik, was denn dieses Österreich überhaupt ist. Also wir erinnern uns an diesen bekannten Ausspruch von Jörg Haider, Österreich als Missgeburt, ja, die österreichische Identität, auf die sich damals die Rechtspopulisten nicht bezogen haben. Da ging es ums Deutsche. Das ist jetzt vorbei. Kickl natürlich hat die Österreich-Fahne ganz deutlich vorne.
Obwohl im Programm, Entschuldigung, steht immer noch, unsere Kultur ist deutsch.
Ja, schauen wir mal, ja.
Achtung, also genau. Es steht da wörtlich drin, unsere Kultur ist deutsch, unsere Geschichte ist deutsch und so. Also das ist ja, im Volkstheater haben sie ja daraus quasi eine ganze Aktion gemacht, weil eben der Blick tatsächlich von den Deutschnationalen nach wie vor über die Grenze geht.
Ja, das ist natürlich jetzt auch noch eine Ebene, wo ich gerne mit dir drüber sprechen wollen würde, weil das zählt natürlich zurück auch auf wieder diese Rückwärtsgewandtheit, dieses Retrotopia von vielen Populisten, die halt sagen, naja, aber damals eigentlich war es ja doch besser. Man muss ja gar nicht genau sagen, welches damals ist gemeint. Es muss ja nicht dieses höchst problematische damals der NS-Zeit gewesen sein, aber irgendwie vor dem, was wir jetzt haben, weil das jetzt ist schlecht. Mhm. Aber ich bin, um jetzt kurz zu dieser Frage der zu der Ausländerfrage möchte ich fast sagen, zurückzukommen. Also ja, ich glaube auch, dass sich was verschoben hat, aber ich glaube schon, dass da in Österreich womöglich schon vorher viel früher was da war, weil eben auch ein Jörg Haider beispielsweise erkannt hat, da schwelt etwas in der Bevölkerung und ich richte den Verstärker drauf. Und ich mache das noch einmal größer, zündle da etwas an, befeuere etwas und das ist der FPÖ über viele Jahre und Jahrzehnte, glaube ich, sehr gut gelungen.
Aber darf ich mal unterbrechen, kann es nicht vielleicht auch sein, dass das das Einzige war, was in diesem ja sehr gemütlichen, sehr wohlhabenden, ja, Große Koalition Österreich, wo es jetzt Sozialstaat und alle und Happy-Go Lucky, ja. Ich meine, es war ja ein sehr selbstzufriedenes und saturiertes Land die längste Zeit.
Ja,
und jetzt überlegst du, jetzt sitzt du da als Stratege, ja, und denkst, okay, ich will jetzt hier mal ein bisschen Ärger machen. Was fällt mir ein? Es sind immer die Minderheiten. Früher waren es die Juden, jetzt sind es halt dann im Zweifel die Slowenen. Ich weiß nicht mehr. So, aber es ist eigentlich so nah, es ist so trivial.
Ja, ich glaube auch. Also tatsächlich, ja. Und die Tatsache, dass gerade die österreichische Nachkriegsgeschichte eigentlich eine Erfolgsgeschichte war, muss man ehrlicherweise sagen, innerhalb kürzester Zeit, Wirtschaftsboom, der dann wieder nur bewältigt werden konnte aufgrund der Gastarbeiterabkommen, die man geschlossen hat in den 60er, 70er Jahren. Sonst hätte man diese aufblühende Wirtschaft ja auch nicht wirklich in diese unmittelbar positiven Effekte für die Bevölkerung umwandeln können. Das nur als Nebenanmerkung. Aber genau das hat es natürlich schwierig gemacht, als dritte Partei neben diesen beiden großen Parteien, Sozialdemokratie und Konservative, irgendwas anzubieten, wo die Menschen sagen, ja, das ist es. Und das kann nämlich in Österreich nicht das sein, wo die FPÖ am Anfang auch überlegt hat, gehen wir in die Richtung, eine liberale Partei. Das ist, sehen wir derzeit auch bei den NEOS, die haben zwar Zugewinne gehabt, aber da ist natürlich das Wählerpotenzial, gerade in einem Land wie Österreich, wo man schon grosso modo auf einen starken Staat, auf einen gut ausgebauten Sozialstaat vertraut, da gibt's wenig Potenzial nach oben. Damit wäre eine FPÖ nicht groß geworden.
Völlig richtig. Deshalb ist es so trivial wie naheliegend. Und wir sind ja ein wahnsinnig offenes Land. Wir lassen ja jeden rein, weil wir haben eine große Tourismusindustrie. Niemand kann uns vorwerfen, dass wir sozusagen ausländerfeindlich sind, solange sie dafür bezahlen.
Und Export natürlich auch, also wirtschaftlich absolut, das ist stimmt, ja. Und das macht's tatsächlich sehr schwierig, ja. Ja, und dann denke ich auch, wie gesagt, diese doch ein bisschen nach hinten verlagerte, wirklich ernsthafte Aufarbeitung der NS-Zeit spielt halt auch ein bisschen rein. Und dann sind wir schon, du hast das jetzt sehr gut skizziert, bei diesem trivialen Wir gegen die anderen. Ich muss immer jemanden so ein bisschen als die Problemgruppe charakterisieren. Sündenbockpolitik, im Grunde ist es ja auch das, was gefahren wird. Und das spielt dann auch ganz stark rein, glaube ich, in diese anderen Diskurse, die halt jetzt noch dazugekommen sind in der vergangenen Wahl. Wir haben schon über Eliten gesprochen und wie da die Abgrenzung ganz wesentlich ist, fügt sich schön ein in Weltverschwörungstheorien. Und dann auch, das ist schon, glaube ich, ein Trend der letzten Jahre, überhaupt einmal nicht nur mit Blick auf Migration, sondern insgesamt eine Art postfaktische Landschaft aufzubauen durch ein alternatives Mediensystem und so weiter.
Richtig. Und dann kommt was dazu, was ich im letzten Wahlkampf interessant fand, weil ich den Eindruck hatte, dass das erst in der letzten Woche vor den Wahlen, also Ende September, wirklich zu so einer Art zusätzlichem Input wurde, der viele Leute für so eine Sekunde ein bisschen irritiert hat. Nämlich, da kamen dann plötzlich immer mehr Tweets und Saga und Diskussionsbeiträge. Leute, wir reden hier die ganze Zeit über Asylbewerber oder über illegale Migration. Wenn wir vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren angefangen hatten, dieses komplett marode Bildungssystem besser zu alimentieren, mehr Lehrer einzustellen, mehr Deutschklassen einzurichten, wenn wir dieses komplett marode Gesundheitssystem, was eine Zweiklassenmedizin ist, wie ich sie in Deutschland eigentlich fast nicht kenne, so, das finde ich wirklich faszinierend, und da gibt's schon, ist schon sehr schlecht, dann frage ich mich immer, wir gucken die ganze Zeit auf die falschen Themen. Und Bildung und Gesundheit sind die beiden Themen, die unfassbar vernachlässigt worden sind. Die ganze Debatte jetzt, wie soll Wien damit umgehen, dass plötzlich mit dem Familiennachzug jetzt, weiß ich nicht, ich habe es vergessen, 4.000 syrische Kinder plötzlich mit unterrichtet werden müssen. Ja, das war aber keine Überraschung. Und dann habe ich mir Favoriten von Ruth Beckermann angeschaut. Diese eine Lehrerin, diese rührende türkische Lehrerin, die zum Schluss weinend die Klasse verlässt, weil sie schwanger ist und sie hat keinen Ersatz und lässt die Kinder, ändert sich dann zum Glück durch Zufall und am Ende, aber wurscht, sie lässt die Kinder in dem Wissen zurück, dass die keine Lehrerin mehr haben, weil es keine mehr gibt. So, und dann denke ich mir immer, an welchen Punkten sind wir eigentlich intellektuell falsch abgebogen, dass wir diese beiden Themen nicht nur im Wahlkampf nicht, sondern auch sonst politisch so klein fahren. Ich meine, Bildungspolitik ist die Basis für alles. Dazu brauche ich keinen Nobelpreis in Wirtschaft und keinen Nobelpreis in Soziologie.
Vielleicht darf ich die Frage jetzt zum Schluss gleich an dich zurückspielen und noch mit einer zweiten verbinden. Erstens, wo sind wir falsch abgebogen? Haben wir ja schon ein bisschen jetzt versucht zu skizzieren. Aber vielleicht ins Positive gerichtet. Ich möchte natürlich immer zum Abschluss doch irgendetwas mehr oder minder Hoffnungsfrohes da auch den Zuhörenden mitgeben. Wo gibt es denn oder wo siehst du ganz konkrete Handlungsansätze für dieses liberale, progressive Projekt, ja, für dieses Weiterschreiben einer auch sozial fundierten und auf den Abbau von Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten basierten Politik? Wo könnte man da ansetzen? Ich hatte gesagt, Bildungspolitik wäre irgendwie wichtig, ja. Da geht es natürlich auch ganz stark darum, fernab von ideologischen Zuschreibungen zu schauen, was sagt einfach die Empirie, ja, und da wissen wir ja, was funktioniert im Bildungssystem und was nicht. Vielleicht noch einen Schritt darüber, insgesamt, wie können wir denn diese Form des Politikansatzes überhaupt irgendwie wieder populär machen und weniger das, was die Populisten derzeit so populär machen?
Jetzt habe ich die ganze Zeit schon das Gesicht verzogen.
Aber ich kann dich nicht entlassen, ohne diese Frage zu stellen.
Ja, aber ich habe keine Antwort darauf. Das ist das Schlimme. Ich weiß nicht, ob du eine hast. Ich habe keine darauf. Ich bin zurzeit wirklich tief pessimistisch. Und ich war gestern beim Geburtstag bei einer Freundin und habe über den hybriden Krieg Osteuropas oder der Russen gegen Europa geredet und kam gerade aus Moldau zurück, wo das auch ziemlich kipplig ist und so. Und dann sagte sie, kannst du bitte aufhören? Du deprimierst mich. Ich habe gesagt, ja. Und dann sehe ich gleichzeitig die Debatte in Österreich, weil verliert, weiß ich nicht, in Vorarlberg, ich habe es vergessen, 4 Punkte oder sowas, es war jedenfalls relativ marginal, die FPÖ verdoppelt sich und natürlich gäbe es Optionen jenseits der FPÖ und es scheint offenbar komplett ausgemacht zu sein, selbstverständlich zu sein, weil die Grünen beim Straßenbau und ein paar Mal Herrn Wallner geärgert haben, dass er jetzt mit der FPÖ zusammengeht. So, das ist die gleiche Selbstverständlichkeit mit der Frau Mikl-Leitner und das hat mich wirklich schockiert und Herr Haslauer, das hat mich noch mehr schockiert, weil ich dem das tatsächlich nicht zugetraut hatte, mit der FPÖ zusammengegangen sind und in einem Land, in dem das so leicht ist, und dann hinterher noch gesagt wird, mit denen regiert sich so gut und die wollen möglichst wenig und außer ein bisschen Geld für Corona-Schwurbler sind sie auch gar nicht so schlimm. Und dann richtet man sich ein in dieser neuen Realität, in der dann irgendwann, und Steiermark kommt jetzt ja auch, möglicherweise dann irgendwann in 5 Bundesländern die FPÖ mitregiert und dann I don't know, ich weiß es nicht, im Bund auch, Niehammer sagt ja bisher nein, 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 dann ist mein Optimismus relativ begrenzt, dass das sogenannte linke Projekt, was oder linksliberale Projekt, wie du es nennst, wobei ich das jetzt gar nicht politisch einordnen würde, ich würde es eher als Freiheitsprojekt oder als Toleranzprojekt bezeichnen, ich will mich da nicht auf Parteien eingrenzen, dass das überhaupt gut überlebt. Die einzige Chance ist, und auch da bin ich nicht besonders pessimistisch, weil ich über die Weltlage und das, was sozusagen Gray Zone War heißt in der neuen Politikwissenschaft, also wie in diesen Zonen zwischen Schwarz und Weiß, also Angriff und Frieden, diese Welt, die sich da gerade entwickelt, ob da sozusagen eine Art Widerstand aus Trotz oder guck mal, die können es nicht, jetzt orientieren wir uns doch wieder bei den Grünen. Also das ist Wunschdenken. Und ich weiß nicht, wer es neulich sagte, ich habe es vergessen, es ist nicht davon auszugehen, dass sich die FPÖ jedes Mal selbst zersprengt, wenn sie in der Regierung ist. Vielleicht bleibt sie. Vielleicht, weil sie dazugelernt haben, weil sie raffinierter geworden sind und weil sie eben auch Steigbügelhalter haben bei der ÖVP, obwohl Herr Niehammer das bestreitet. Und diese neue Entspanntheit, mit der man sich mit der FPÖ ins Bett legt, solange sie nicht Herbert Kickl heißt, wunderbarer Gedanke, irritiert mich maßlos. Insofern kann ich dir das Geschenk eines optimistischen Ausblicks zurzeit nicht machen.
Ich versuche es vielleicht ein bisschen anders. Also ich würde ja in großen Teilen mitgehen mit diesem Pessimismus. Ja, also muss man jetzt nicht nur in Österreich schauen, sondern weltweit. Die Lage ist jetzt keine rosige, formulieren wir es mal so. Und auch die Stimmung ist entsprechend schlecht. Das nehmen wir wahr. Das begritteln ja auch viele Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsforschende, die sagen, Wirtschaft ist auch ein bisschen so eine psychologische Angelegenheit. Und wenn der Eindruck herrscht, alles ist schlecht und vor allem wird sukzessive immer schlechter, dann hat das eine Art selbsterfüllende Prophezeiungswirkung und dann wird tatsächlich alles schlechter. Also das sehe ich schon auch tatsächlich. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen, weil ich habe zuletzt eine interessante Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die übrigens CDU-CSU nahe ist, aber nicht an der Partei direkt angedockt. Das ist wichtig zu verstehen für österreichische Zuhörer, wie diese Stiftungslandschaft in Deutschland aufgebaut ist. Die hat sich angeschaut, was wären denn gangbare Optionen, wie soll man denn mit diesem Erstarken rechtspopulistischer Parteien in Deutschland, in Österreich, in anderen europäischen Ländern umgehen. Und da sind die eigentlich zu einem, wie ich finde, eher ernüchternden Fazit gekommen, nämlich, dass man bisher nicht deutlich sagen kann, hilft wirklich die Brandmauer à la longue? Weil man sieht ja leider mit Blick auf Deutschland, hilft nicht.
Das ist auch ein Fetisch, das gibt's ja gar nicht.
Ja, das ist das Nächste. Hilft das Einhegen, Einbinden in Regierungen, um sie somit zu entzaubern? Das wird ja auch häufig gesagt, als Strategie, sieht man mit Blick auf Österreich. Nein, weil ehrlicherweise liegt ja auch Ibiza noch nicht so weit zurück, wo ja die FPÖ im Bausch und Bogen entzaubert wurde, aber mittlerweile stärker denn je wieder zurückgekommen ist. Und wie gesagt, das war nicht vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, sondern erst 2018. Also man sieht hier schon sehr, sehr deutlich, eigentlich fehlt es uns auch an Möglichkeiten, weil was wäre denn eine Option? Du hast jetzt gesagt, man muss es ihnen auch nicht ganz so leicht machen. Das wäre vielleicht eine Art Mittelweg. Umgekehrt auch vielleicht das andere politische Spektrum, da wären ja noch andere Parteien, da wären noch andere Koalitionspartner, auch sozusagen stärker mit einzubeziehen. Etwas, was immer wieder thematisiert wird in Österreich, ich sehe es nicht als aussichtsreich, und natürlich wird immer wieder gesagt, na ja, was ist denn, wenn man eine gemeinsame Achse bildet gegen die Rechtspopulisten?
Ja, aber das ist genau der Punkt, wo ich sage, das ist Wunschdenken. Also ja. Nach der Wahl, am 29. habe ich abends in irgendeine Kamera des ORF ganz selbstverständlich gesagt, naja, ich bin sicher, es gibt Schwarz-Rot mit Duldung von Grünen und Neos. Das hätte ich eine relativ praktikable und sozusagen auch mutige Lösung gefunden, wo man sich möglicherweise immer wieder neu auf einen Konsens einigen muss, der diesem Land aber möglicherweise gut tut, weil die Ideen von unterschiedlichen Parteien hineinkommen, die aber alle eben nicht das Bett für die FPÖ machen. Das ist, ob das noch so weit kommt, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Es wird eben der bequemste Weg gesucht. Kann man denen nicht verdenken. Sie brauchen Stabilität, sie brauchen Verlässlichkeit, sie brauchen sozusagen natürlich auch, die Sideletter müssen umgesetzt werden können. Aber das, also ich finde eine überwölbende Regierung, die dem entspricht, was du ein linkes Projekt, ich ein liberales oder ein Toleranzprojekt nennst, sehr erfreulich. Aber ich glaube, dass es mit der ÖVP, mit der Industriellen Vereinigung, nicht zu machen ist. Und ich habe das Gefühl, dass die Entscheidungen schon gefallen sind. Wenn es anders wäre, würde es mich freuen. Und die Tatsache, dass das ist ja auch deprimierend, Entschuldigung, die Grünen verlieren ja nicht nur in Österreich. Wie es den Grünen gerade in Deutschland geht, macht mich fertig, weil ich es nicht verstehe. Ich verstehe es intellektuell nicht. Ich verstehe nicht, warum Herr Söder auf den Grünen rumhackt, weil er möglicherweise auch demnächst umschwenken will oder so. Aber da werden Projekte kaputt gemacht mit Menschen, die das Richtige wollen. Möglicherweise manchmal kann man darüber diskutieren mit den falschen Mitteln. Aber eine Politik, die sich gegen die Klima, also die die Klimakatastrophe ignoriert, die Menschenrechtsprobleme ignoriert, die den europäischen, die europäische Einheit ignoriert, die zu betreiben, ist Wahnsinn.
Und es schlägt sich ja diese politische Debatte auch ganz stark schon in Umfragen nieder. Also man sieht ja jetzt, dass vor einigen Jahren noch Klima als Thema viel, viel relevanter war bei den meisten Wählenden eigentlich durch die unterschiedlichen Altersgruppen hindurch. Und das ist ins Hintertreffen geraten, ja. Und es ist aber nicht so, dass die Klimakrise weniger drängend wurde. Im Gegenteil, das wissen wir alle. Und es gibt interessanterweise auch dieses Paradox, immer mehr Menschen würden der Aussage zustimmen, ja, Klimakrise ist, wenn du mich so fragst, ein Problem. Und ja, das ist menschengemacht. Also da gibt es immer größere Zustimmungswerte, weil sich auch die Wissenschaft da, glaube ich, mittlerweile doch durchgesetzt hat. Aber gleichzeitig wahlentscheidend sind andere.
Naja, weil wenn wir schon wissen, dass der Kuchen kleiner wird und dass der Sozialstaat irgendwann zurückgebaut werden muss oder wird mutmaßlich, dann will ich von dem Paket, was bei mir kleiner wird, nicht auch noch da drauf zahlen. Und die Idee, dass man gemeinsam davon profitieren kann, hat sich nicht durchgesetzt. Und ich habe sehr viele Freunde, wohlhabende, intellektuelle, kluge Freunde, die es besser wissen müssten, die sagen, wir fliegen so viel wie nie, weil irgendwann wird es dann verboten. Dann sage ich immer, Leute, wie bescheuert kann man sein? Wenn ihr weniger fliegen würdet, würde es vielleicht nicht zwingend verboten werden müssen. Aber an dem da sind sie schon drüber hinaus. Sie gehen davon aus, dass nichts mehr zu retten ist und tanzen auf dem Vulkan.
Da sind wir wieder bei dieser Frage, haben wir überhaupt noch einen Zukunftsglauben? Funktioniert Demokratie ohne einen Glauben an eine Zukunft? Ja. Ja, da gibt es ja auch diese These, die ja ich sehr viel abgewinnen kann, dass man für das Eintreten für transzendente Ideale, die ja sozusagen den Grundstein legen für jede Form der Politik, nicht nur Parteipolitik, dass man dafür einen Glauben an eine Zukunft braucht. Ja. Und was bedeutet das für unsere Welt, nicht nur für das kleine Österreich, wenn wir diesen Glauben zunehmend verloren haben? Ich muss dich trotzdem zum Schluss fragen. Ich möchte
du möchtest eine positive Antwort.
Ja, was gibt dir Hoffnung? Ich gebe dir jetzt einen Punkt, das kann auch was ganz was Persönliches, Privates sein, wenn du möchtest, oder was Großes geopolitisch. Also, was macht dir Hoffnung auf dieser Welt?
Okay, ich versuche das. Also erstens macht mir Hoffnung, dass meine Tochter zum Beispiel ein Baby bekommen hat, ohne mit mir die Diskussion zu führen, kann ich dieses Kind noch in eine bessere Welt setzen, weil sie gesagt hat, das ist mir wurscht, das wird schon, wir machen das schon. So, das hat mich ermutigt, weil ich hätte vermutet, es hätte auch anders gehen können. Erstens. Zweitens, es ermutigt mich, dass zum Beispiel bei den Donnerstagsdemos, die nach der Wahl die stattgefunden hat, dass das Organisationskomitee im Wesentlichen junge Studis, Linke, weiß ich nicht, irgendwelche Schülerorganisationen, Hochschulgruppen waren und so und ein paar Anarchos dazwischen, aber da gibt es eine Wachablösung einer neuen Generation. Und das finde ich erfreulich, also ich sehe, da passiert was und es gibt eben drittens, und da sieht man gerade die neue Shell-Studie, die rausgekommen ist, die das Narrativ von den faulen, rechten, ignoranten Jugendlichen auch bestreitet, sondern sagt, stimmt alles gar nicht und da gibt es durchaus eine Bereitschaft für Offenheit zu einer toleranten, sozusagen integrativen Weltsicht. Wir müssen sie nur lassen und es ihnen nicht ständig alles kaputt machen. Es gibt die Chance, vielleicht hat meine Generation sie nicht genutzt, aber es bleibt immer die Hoffnung, dass es die nächste dann zum Schluss doch endlich tun wird.
Das ist ein sehr schöner, hoffnungsfroher Blick in die Zukunft. Vielen Dank, liebe Katrin, dass du heute mein Gast warst.
Es war mir ein Vergnügen.
Und vielen Dank an euch fürs Mitdabeisein. Ich hoffe, ihr hört bei der nächsten Folge von Aufnahmebereit wieder zu. Wir haben viele Themen, aber uns geht die Hoffnung und der Zweckoptimismus nicht aus. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in Zeiten wie diesen. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen, der MA7, der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion, und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.